was war dein Wachruf, eine Weltreise mit 50 zu machen? Du bist selbstständig mit einer eigenen Praxis. Wie war das für dich?
Anfang des Jahres habe ich meinem Patienten schon erzählt, was ich vorhabe. Wenn ich sonst sage, ich bin 10 Wochen weg, entstehen auch Fantasien wie Operation, Krankheit oder was auch immer.
Du hast ja wirklich psychische Dinge, die ja wirklich auch eventuell sogar gefährlich werden könnten.
Da habe ich irgendwie gedacht, mein Gott, wie schnell ist das Leben manchmal rum? Also, oder wie schnell verändert sich es einfach auch gesundheitlich, dass ich mir sowas nicht mehr zutrauen könnte? Dann war ich auf Gelimeno und kriegte halt den bakteriellen Magen- und Darminfekt. Also ich merkte dann am 3. Tag, ich dehydriere hier langsam.
Hast du vorher Bedenken gehabt?
Meine Ängste haben sich auch an so gewissen Punkten festgemacht. Und mir war auch klar, die Punkte werden es wahrscheinlich gar nicht merken. Also es waren dann andere Punkte.
Was das mit dir gemacht hat. Wie sehr hat dich diese Reise verändert? Hallo Kerstin, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt vor dem Gespräch, aber wir quatschen heute einfach ein bisschen über dich und über deine Reise, die du erlebt hast letztes Jahr. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das soll heute so ein kleiner Wachruf für viele schlafende, aufgeschobene Träume sein. Erzähl mal ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen mit. Was war dein Wachruf, eine Weltreise mit 50 zu machen? Du bist nämlich ziemlich eingebunden im Beruf. Du bist selbstständig mit einer eigenen Praxis. Wie war das für dich?
Also ich glaube wirklich, als ich das Buch damals gelesen habe von Maike Winnemuth, Das große Los, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Es sagt mir was, ich habe es nicht gelesen, aber es sagt mir was.
Wer wird Millionär, damals gewonnen. Genau. Und dann hat sie sich einen Traum erfüllt und ist ein Jahr jeden Monat in einer anderen Stadt auf der Welt gewesen. So, und das war mal so ein Traum, ja. Und dann war es aber Kind, alleinerziehend, Praxis, wo es nie reingepasst hat. Dann kam Corona, dann habe ich den Traum wieder in die hinterste Schublade gepackt. Und dann war ich, glaube, Anfang 23 mit Freundinnen in Lappland, alle so ungefähr in meinem Alter. Wir waren 6 Mädels in einer Holzhütte in Lappland im Wald. Die Mission war Polarlicht, hat leider nicht geklappt. Aber wir haben dann abends viel gesessen und geredet und Sauna gemacht. Und dann war so, was machen wir zu unserem 50. Und die meisten Freundinnen dann, ja, eine Feier oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ich wollte schon immer eine Weltreise machen. Und dann war die Idee wieder da. So, und dann dachte ich, ja, jetzt könnte ich's. Also Praxis ist zwar noch da, aber mein Sohn ist außer Haus, mir geht's finanziell gut, jetzt könnte ich's. Und da war sie so da und reifte dann ein paar Jahre lang.
Und das kann man ja mit einer Praxis relativ schwer spontan machen.
Ja.
Weil man hat ja Klienten oder ich glaube, bei dir sind es Patienten. Wie geht man denn daran? Ich war vorgestern beim Arzt, beim Hautarzt, mein regelmäßiger Check-up alle 2 Jahre und so weiter. Und dann haben wir uns auch unterhalten und er hatte mir gesagt, naja, als niedergelassener Arzt zum Beispiel kannst du ja, glaube ich, irgendwie nur 6 Wochen oder so im Jahr frei machen. Hatte er mir gesagt, also auf jeden Fall, also er könnte jetzt nicht so spontan irgendwie längere Zeit was machen. Wir haben so ein bisschen über Reisen gesprochen. Und jetzt ist einfach die Frage so, wie ist das denn bei dir gewesen? Du kannst ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen sagen, so Leute,
spontan.
Sorry, mit euren psychischen Problemen.
Genau. Spontan geht das nicht. Ich meine, so ein Arzt hat auch noch Angestellte, da hängt ein bisschen mehr dran. Ich habe nur eine Minijoblerin, was heißt nur, das ist meine Perle, sage ich immer, eine Minijoblerin, die so meinen Papierkram erledigt. Ansonsten bin ich ja allein. So. Und okay. Wenn ich aber nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. Ganz einfach. Ja. Also, und dementsprechend habe ich überlegt, okay, was kriege ich vielleicht wirtschaftlich hin? Und da sind am Ende so 10 Wochen raus geworden und habe eigentlich schon Anfang des Jahres, also ich bin ja im September los, und Anfang des Jahres habe ich meinem Patienten schon erzählt, was ich vorhabe. Weil ich habe gedacht, ich mache das transparent. Wenn ich sonst sage, ich bin 10 Wochen weg, entstehen auch Fantasien wie Operation, Krankheit oder was auch immer. Dementsprechend war ich transparent und habe auch ab Anfang des Jahres keine neuen Patienten mehr aufgenommen. Weil ich mir gesagt habe, wenn ich die Aufnahme, geht es dem ja psychisch schlecht. Und wenn ich dann sage, ich bin 10 Wochen weg, das geht einfach nicht. Also hatte ich nur bestehende Patienten, ja. Und mit manchen habe ich dann auch besprochen, was ist, wenn Notfall kommt oder wie auch immer. Also alle waren mega stolz hinterher. Also ich glaube, 2 Patienten sind in die Klinik gegangen, aber alle waren mega stolz, dass sie es allein geschafft hatten, die 10 Wochen. Also die haben das auch als ein Experiment auch gesehen, weil irgendwann bin ich ja auch mal wieder weg. Ich mache mich auch wieder entbehrlich in meinem Beruf. Gell? Genau. Und ich war aber selber erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Aber es braucht Planung, natürlich.
Ist das aber auch für dich so ein Erkenntnis gewesen? Also wie hast du dich vorher gesehen? Viele in so einer Position, aber auch Angestellte, denken ja auch immer so, ja, ich bin ja nicht ersetzbar und stellen den Job, den Beruf über vieles, manche auch über alles. Ich kann mir das nicht leisten, gar nicht mal finanziell, sondern zeitlich, weil Verantwortung, ne? Du hast ja wirklich psychische Dinge, die ja wirklich auch eventuell sogar gefährlich werden könnten und so weiter. Aber ist das für dich auch so eine Erkenntnis, so, hey, es geht, ich kann mir vielleicht sogar öfters die Zeit nehmen?
Genau. Das ist eine große Erkenntnis. Also ich muss sagen, für mich ist halt so, von mir sind von den letzten 4 Jahren auch 2 sehr gute Freunde verstorben. Krebs jedes Mal. Und da habe ich irgendwie gedacht, mein Gott, wie schnell ist das Leben manchmal rum? Also, oder wie schnell verändert sich's einfach auch gesundheitlich, dass ich mir sowas nicht mehr zutrauen könnte, so eine Reise zu machen, weil ganz unanstrengend ist es ja auch nicht, muss man sagen. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, wie lange willst du noch warten? Und es ist wirklich eine Erkenntnis, das geht, das kann ich machen und ich werde das auch, also nicht in der Form, aber länger in einem Land mal zu sein, das werde ich machen, ja.
Ja, über Anstrengungen sprechen wir auch noch gleich nochmal, wie sich Reisen und Urlaub verändert hat und wie du vorher vielleicht gereist bist und wie das Empfinden dieser Reise war auf so einer langen Zeit, in der man eigentlich dann doch weniger entspannt. Wie lange hast du denn geplant? Also du hast gesagt, du hast im Januar den Leuten schon gesagt, hilft ja auch, es auszusprechen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen Verbindlichkeit, dass jemand einen sagt, okay, also du hast ja gesagt, du gehst raus und da muss man ja auch irgendwie dranbleiben. Wie lange hat das alles so gedauert? Idee gehabt.
Ja, ja. Also richtig, richtig schlimm viel geplant habe ich ja am Ende gar nicht. Aber dieses schon mal vorinformieren, also dieses, wie könnte das gehen, wie könnte ich es machen. Es gab auch mal eine Idee, mir das organisieren zu lassen. Also das gab es auch mal am Anfang. Aber da ich schon öfters Reisen allein oder mit meinem Sohn oder mit Freunden organisiert habe, dachte ich, nee, das kriege ich auch hin. Und also ich würde sagen, die ersten kleinen Planungen waren so vor 2 Jahren, also 2 Jahre vorher.
Und du hast ja, wir können ja mal eben ganz kurz ansprechen, welche Destination du gemacht hast. In Griechenland hast du gestartet, Athen.
Das waren alles Zufälle, ja.
Genau, wie bist du auf diese ganzen Destinationen gekommen? Also du bist, sagen wir mal, von Deutschland bis nach Australien und zurück, im Groben.
Ja, genau.
Mit ein paar Ausschwenkern auf der links und rechts, nee, meistens eigentlich auf der linken Seite, wenn ich das so richtig
beobachte
auf der Linie.
Ja, ja.
Okay, aber wo ist es hingegangen?
Also am Anfang war ich 23 auf Grönland. Das war auch ein kleiner Traum, schon ein ganz schöner Traum, finde ich. Also Westgrönland. Und da musste ich mal so einen Tag im WLAN-Bereich bleiben, egal. Und dann habe ich das erste Mal mit Round the World-Ticket mal so rumprobiert. Von Star Alliance, ja, und die so eben halt, wo man sich was zusammenstellen kann. Und da hatte ich schon so eine Kombination, aber da war noch mehr drin. Da war noch Neuseeland drin, Fidschi, und da war noch mehr drin. Und da dachte ich, aha, interessant. Und dann erinnerte ich mich aber an jemanden, den ich mal in Thailand auf einer Foodtour kennengelernt habe. Und der hatte das mit Gabelflügen gemacht. Und den habe ich dann wieder angeschrieben und der meint, probier's mit Gabelflügen durch. Und dann ist das wirklich so ein bisschen auch, Schwerpunkt war schon Australien und Südostasien, klar. Aber dann ist es ein bisschen durch Zufall entstanden, wie es gut funktioniert hat.
Ja, weil als ich das gelesen habe und dann Athen und dann ist der nächste Stopp Singapur, dann ist mir sofort klar, wahrscheinlich mit Scoop geflogen. Bist du das geflogen?
Ich glaube nicht, ich habe nicht mehr alle. Also ich habe bei Skies, gerne, darf man das sagen?
Ja, ja, du darfst ja alles sagen. Wir sind hier privat und wir können hier Werbung für alles und jeden machen.
Genau, bei Skyscanner,
wenn es echt ist.
Ja, ja, bei Skyscanner habe ich praktisch, warte mal, jetzt muss ich überlegen, 23, 24, Anfang 24 habe ich bei Skyscanner mal eingegeben, als wenn ich im September 24 fliegen würde. So, und dann waren das verschiedene Flugorganisationen. Ich hatte auch Thai Airways zum Beispiel dabei. Also ich hatte auch größere, aber auch kleine. So, also es war sehr.
Aber weißt du jetzt zum Beispiel noch, welche Airline du von Athen nach Singapur geflogen bist? Also das ist ja von, du bist auch von Athen nach Singapur, oder?
Ja, ja, mit einem Zwischenstopp in Doha.
Ah, okay, dann bist du wahrscheinlich mit Katar geflogen.
Ich glaube, Katar war das. Ja, genau, das war Katar.
Weil als ich es gelesen habe,
ja.
Weil es gibt nämlich einen Flug von, ich glaube, von Berlin nach Singapur über Athen mit Scoot Airlines.
Ach so, okay.
Das ist die Billig-Airline von Singapur Airlines. Und diese Flüge sind zum Beispiel sehr, sehr günstig. Und deswegen würde es irgendwie Sinn machen, dass man halt über Gabelflüge diese ganzen Tickets halt miteinander kombiniert.
Das war der einzige Nicht-Direktflug. Alle anderen waren direkt. Das war der einzige, der nicht funktioniert hatte mit direkt. Das war ein bisschen blöd, weil ich hatte nur anderthalb Stunden in Doha zum Umsteigen und am Ende waren es sogar nur eine Dreiviertelstunde und ich war noch nie auf diesem Flughafen und der ist ja schon recht groß. Also das war ein bisschen Gehetze. Also das war so der einzige.
Keine Zeit für ein Selfie mit dem großen Gummibär. Nee.
Nein, da war keine Zeit. Genau, da war ich froh, dass ich es geschafft habe. Und ich hatte dann, wie gesagt, 24 hätte ich die Flüge gekriegt, alle, also nicht den Rückflug, von Bangkok nach Hause, den habe ich über die Miles & More Kreditkarte, Lufthansa-Karte gemacht, weil ich da Meilen angesammelt hatte. Den letzten Flug habe ich darüber gemacht. Aber alle bis nach Bangkok hätten alle 1.800 Euro gekostet.
Das ist krass, weil wir sprechen jetzt hier von letztem Jahr, du hast 24 hast du geplant, genau.
Genau, und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich es um die 2.000 nächstes Jahr kriege, dann schlage ich zu, weil es wird ein bisschen teurer werden.
Aber sag mal, darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Ja. War das mit Gepäck?
Mit Gepäck.
Wow, okay.
Einmal hatte ich kein Gepäck, bei Athen musste ich es dazu buchen. Ansonsten hatte ich immer Gepäck dabei. Ja, genau. Fand ich auch phänomenal.
Das ist ein krasser Preis.
Aber wie gesagt, habe ich nicht ganz gekriegt. Und dann habe ich im Dezember 24 gedacht, okay, jetzt müssten ja alle Flüge so raus sein. Meistens sind die ja so ein Jahr vorher raus. Gell? Mhm. Und dann habe ich geguckt und das war in der Woche abends um 21 Uhr. Und ich gucke und auf einmal 2.200. Und ich dachte, soll ich das jetzt buchen? Und hatte eben halt auch mit den Tagen ein bisschen rumgespielt. Ist ja bei mir egal, ob ich einen Tag früher oder später fliege und so. Und dann habe ich habe dreimal meine Ausweisnummer verglichen. Und dann habe ich auf buchen. Und dann musste ich wirklich noch eine Freundin anrufen, weil ich war so aufgeregt. Dachte, Gott, ich hab's getan. Und dann habe ich eben fast alle Flüge bis auf den letzten für 2-2 gekriegt. Genau.
Das ist richtig krass. Also 2-2. Wir müssen mal eben ganz kurz erklären, was du gebucht hast. Also, du bist von Deutschland, von wo aus?
Von Frankfurt.
Frankfurt.
Mhm.
Bist du nach Athen geflogen. Von Athen über Doha bist du nach Singapur geflogen.
Genau.
Nach Bali.
Ja.
Bist du nach Tokio, zurück nach Bali.
Nee, Bali war ich länger. Von Bali bin ich nach Tokio und von Tokio dann nach Sydney.
Nach Sydney, dann von Sydney
nach Bangkok.
Nach Adelaide?
Das sind extra kleine Flüge.
Die
Inlandflug hatte ich jetzt nicht drin.
Okay.
Aber das waren auch nur 200 Euro, wenn überhaupt.
Ja, und dann bist du von Sydney nach Bangkok und das hast du für 2.200 inklusive Gepäck, außer diesen einen Gepäck-Dings. Also das ist schon echt sehr, sehr guter Preis. Ich bin letztens, also für meine Gruppenreise nach Botswana über Silvester, ist natürlich sehr, 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 sehr gefragt.
Ja.
Vor anderthalb Jahren, da habe ich 2.000 Euro von
Wahnsinn,
Hamburg nach Johannesburg, Mauen und zurück bezahlt. Und du bist einmal mit zig Flügen.
Genau. Und eine Freundin, ich hatte ja noch Besuch von drei Freundinnen. Also 3 Wochen hatte ich Besuch. 7 Wochen ungefähr war ich allein unterwegs. Gell? Und eine Freundin hat mich ja in Tokio besucht, die hat hin und zurück 1.400 allein schon bezahlt für Tokio.
Ja, und das ist krass. Ja. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz, und das der große Tipp, ist hier natürlich Gabelflug. Ne?
Absolut.
Weil, das muss man natürlich erst einmal erklären, Einzelflug, One-Way, ist immer das aller teuerste.
Mhm.
Dann das zweite ist hin und zurück, dann wird es ein bisschen günstiger, dann passen sich die Preise an. Aber wenn man jetzt Gabelflug macht, dann da ist das große, die große Ersparnis drin. Weshalb
und ich glaube auch immer die Strecke. Also ich hatte irgendwann so eine Geo-Sonderzeitung, da ging es auch um Weltreisen und es geht, glaube ich, immer um die Strecken. Also es gibt auch teurere und preiswertere Mitgabeflügen. Ne?
Absolut. Genau. Du musst natürlich zum Beispiel halt auch die Länder, ne? Also Abflug, du hast bis zum Beispiel von Frankfurt nach Athen gereist, das ist Kurzstrecke. Da ist die Abflugsteuer viel günstiger, als wenn du von Frankfurt nach Dubai direkt geflogen wärst.
Genau, genau.
Also ne, das staffelt sich natürlich also immens und da ist natürlich die Ersparnis. Und wenn du halt Länder anfliegst und abfliegst, wo die Abflugs- und Landegebühren und Flughafengebühren günstiger sind, dann wird auch nochmal alles deutlich günstiger. Und dadurch hast du halt eben diesen ziemlich krassen Preis bekommen.
Genau. Und ich hatte das ja mal mit so einem Round the World Ticket durchgerechnet. Allerdings wäre noch Neuseeland dabei gewesen und Fidschi, sage ich mal ein bisschen mehr. Aber da wäre ich schon ungefähr auf die 3,6 gekommen mit so einem Round-the-World-Ticket.
Weil du aber zum Beispiel halt auch, du hast ja ganz kurz angesprochen, mit der Starlines das geplant hattest, als du da in Grönland warst. Da bist du natürlich auf eine Allianz festgelegt. Jetzt ist die Starlines auch nicht die günstigste, also die Airlines, die in dieser Allianz mit drin sind.
Ah, okay.
Und natürlich wissen die natürlich halt auch, dass man sich halt auf sie festlegt, ne? Und auch die Preise nochmal ein bisschen hochgesetzt werden. Wenn du jetzt über Skyscanner das gemacht oder wenn du das über Momondo oder andere Meta-Suchmaschinen halt machst, da werden ja wirklich nur die günstigsten Flüge zusammengesetzt aus allen Allianzen, beziehungsweise da werden Allianzen ja eigentlich ignoriert, sondern einfach nur geschaut, so, okay, das ist das Günstigste, hier musst du vielleicht einen eigenen Transfer machen, hier ist ein Transfer inklusive und so weiter und so fort. Und dadurch schaffst du natürlich ja diesen phänomenalen Preis. Also eine Basis für eine Weltreise von 10 Wochen für 2,2 ist schon mal richtig gut.
Also wobei man sagen muss, der Nachteil ist ja, es hat Vorteile, klar, aber der Nachteil ist ja, man ist dann gebunden. Also man hat ja gesagt, zeitlich bin von dann bis dann da. Also es ist schon dann festgesorgt, gell, im Grunde genommen. Aber ich hatte ja nur meine 10 Wochen und von daher dachte ich, kann ich das auch so machen.
Ja, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, also die Ersparnis war super, aber diese Festlegung der Zeit, das hat mich dann doch ein bisschen gestört. Ich meine, du hast ja, ne, du warst ja zum Beispiel auf Gili Meno, glaube ich, warst du krank, da konntest du ein paar Dinge nicht machen, die du machen wolltest. Da wäre es ja irgendwie ganz cool gewesen, wenn man noch 2-3 Tage gehabt hätte, um halt eben die Sachen zu machen. Aber man konnte natürlich nicht, weil man zurück musste. Also würdest du sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut oder würdest du sagen, das nächste Mal würde ich vielleicht ein bisschen spontaner mich treiben lassen?
Also ich fand es diesmal gut, weil ich ja auch, hatte ja auch meine Bedenken und Ängste, wie ich das alles so hinbekomme und wie ich alleine mit mir so lange klarkomme und so. Aber das nächste Mal, wenn ich sowas machen würde, würde ich mich mehr treiben lassen, auf alle Fälle. Und ja, auch gerne länger Zeit zur Verfügung haben, weil es war bis auf Australien eigentlich immer das Gefühl, ich war gerade zu kurz hier. Also es war immer so, ich wäre gerne da, wo ich war, noch ein bisschen länger geblieben. Ich wusste das aber vor der Reise schon, dass das wahrscheinlich passieren wird.
Naja, aber du hast ja zum Beispiel halt auch eine Erkenntnis dieser Reise ist, das nächste Mal machst du halt einen ganzen Monat an einem Ort, die dir besonders gut gefallen haben. Da reist du nochmal zurück und verbringst ein bisschen mehr Zeit. Ist ja auch ganz gut.
Genau, wie zum Beispiel Japan, das wird es nochmal länger.
Okay, da sprechen wir gleich nochmal drüber, was da das gewesen ist, was dich da so gereizt hat. Ich war nämlich auch gerade vermutlich sogar zu einer ähnlichen Zeit da. Ich glaube, du hast die Herbstblüte erlebt dort.
Es fing gerade so an.
Ich war im November.
Ich war später das nächste Mal.
Dort,
nee, ich war im Oktober.
Ja. Thema Krankenversicherung ist ein wichtiges Thema. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn Krankenversicherung ist limitiert auf meistens 56 Tage, je nach Versicherung. Bei der Hanse Merkur ist das zumindest 56 Tage. Eine Reise darf nicht länger als 56 Tage am Stück sein.
Genau. Ich habe im Nachgang, ich hatte Florian noch was anderes erzählt, ich hatte Glück. Ich habe alle Flüge, bis auf den letzten, bei Tripcom gebucht. So, war halt so. Irgendwelche niederländische Firma. So, und da boten die mir von der AXA eine Auslandskrankenversicherung an mit noch Gepäckversicherung und was weiß ich, die 250 Euro gekostet hat. So. Und dann war ich auf Gili Meno und kriegte halt den bakteriellen Magen- und Darminfekt und Durchfall in Subtropen ist nicht so schön. Also ich merkte dann am dritten Tag, ich dehydriere hier langsam. Also ich krieg's einfach nicht mehr rein. Und dann kam auch wirklich auf so einer Mini-Insel, die man in anderthalb Stunden umrunden kann, kam dann der Arzt zu mir. Das läuft doch alles per WhatsApp. Es ist genial. Und ja, und habe dann Antibiotikum und Labor und Infusion bekommen. Und das waren am Ende nur, der war dreimal am Tag bei mir, der Arzt, waren 415 Euro. Was ist das? Gar nichts, ja. Und er wollte das gleich schon mit meiner Auslandskrankenversicherung klären. Da dachte ich schon, wird wohl nichts werden, so war es dann auch. Dann wollten die noch eine Datenschutzerklärung von mir unterschrieben haben. Also es war sehr ärgerlich. Und ich habe es mit der Kreditkarte aus mir bezahlt. Und im Endeffekt haben die es abgelehnt. Mit der Begründung, weil ich den letzten Flug nicht über Tripcom gebucht habe. So, dann habe ich die gefragt. Ich war ja noch relativ am Anfang meiner Reise. Bin ich jetzt gar nicht versichert? Weil das hieß das ja. Darauf haben die nicht mehr geantwortet. Also das fand ich unmöglich. Ich habe dann gedacht, okay, ich hoffe, ich werde in Australien nicht noch krank. Also und habe dann zu Hause nochmal was hingeschrieben. Es ist wieder abgelehnt worden. Ich fand das unmöglich, wirklich. Ich habe auch gesagt, ich werde nie wieder die AXA wählen. Naja, Tripcom hätte mir das ja gar nicht anbieten dürfen, im Endeffekt, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt hat es mir dann meine ADAC-Krankenversicherung bezahlt, die ich ganz normal für Urlaube habe.
Interessant.
Ja.
Und aber du hast auch keine also die einzige Begründung ist, der letzte Flug war nicht, der Rückflug war nicht über sie gebucht.
Genau.
Macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also nee. Die Frage ist natürlich, ob du, also ich meine, nee, eigentlich ist das ja egal. Also eigentlich.
Ich fand das wirklich auch unmöglich. Ich habe das sogar noch mal
in meiner Welt, geschickt. Ich mache ja viel mit Versicherungen, ja. Und ich reise seit 15 Jahren und eigentlich dürfte eine Versicherung nicht mit einer Rückreise verknüpft sein, sondern du hast ja diese Reise gebucht, die wird ja angeboten für einen gewissen Zeitraum. Und genau. Dieser Zeitraum, den berechnen die mit diesem Betrag. 250 Euro ist ein relativ guter, ja, wobei,
ja. Ja, okay.
Also zum Beispiel, wir arbeiten mit der Hanse Merkur zusammen. Bieten wir die Reiserücktrittsversicherung über die an. Das sind unsere Reisen, die kosten um die so 4.000 Euro. Da kostet eine Reiserücktrittsversicherung um die 170 Euro. Und das Komplettpaket mit Reisekrankenversicherung und so weiter drum und dran kostet 190 Euro. Also ist nochmal deutlich günstiger. Und meines Wissens nach ist das alles nicht miteinander verknüpft. Also du hast halt deine 56 Tage, die du versichert bist, und da gibt es halt verschiedene Gründe. Und also
auf der Police sah das ja
das
auch
Kleingedruckte
so aus,
zu kennen.
Auf der Police, genau, es war wohl irgendwelches Kleingedrucktes. Auf der Police sah das dann so aus, dass ich praktisch bis Bangkok versichert war, gell? Und mit diesen 5 Tagen in Bangkok konnte ich irgendwie leben, dass ich dachte, gut, die bist jetzt eben nicht versichert. Also, weil ich ja den letzten Flug dann von Bangkok nach Deutschland, den hatte ich ja separat gebucht, gell? Und damit hatte ich auch gelebt. Also ja, also es im Endeffekt ist ja bezahlt worden, was ja ganz schön ist. Ich habe es einfach versucht, beim ADAC nochmal einzureichen. Die haben das wirklich, das ist so eine, die zahle ich im Jahr, zahle ich so ein paar Euro auf meine ADAC-Versicherung drauf. Also es ist ein Appel und ein Ei, die haben das anstandslos gemacht. Also hätte ich nicht gedacht.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Learning.
Ja, und sonst hatte ich mir gesagt, wenn es nicht bezahlt wird, ich meine 450 Euro, klar ist Geld, ich habe mich gefreut, dass ich es wieder gekriegt habe, aber Gott sei Dank war ich jetzt nicht in einem Krankenhaus oder irgendwas.
Ja, ja. Nee, absolut. Aber trotzdem, also mich irritiert das schon
auch,
sehr.
Mich auch.
Das so. Aber du hast, das Problem ist ja auch, du hast ja immer nur mit trip.com geschrieben und gesprochen, weil die das weiterverkauft haben, und du hast nicht mit der AXA selbst gesprochen. Und das ist ja allgemein bei OTAs, Online Travel Agents, oft das Problem, das habe ich hier im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen, dass wenn man, die sind zwar ganz gut, und der Grund, warum sie halt natürlich solche Preise anbieten können, also zum Beispiel die günstigen Flugpreise, ist, dass sie natürlich ihre Flugprovision halbieren und sagen, okay, der Flug kostet bei der Airline eigentlich, du hast jetzt 2.200 gezahlt, eigentlich würde er, weiß nicht, 2.600 kosten. Wir nehmen 400 Euro von unserer Provision ab, und dadurch kriegen wir den Sale. Wir verdienen nur, weiß nicht, 100 Euro oder 150 Euro an dieser Buchung. Aber dafür bieten wir halt keinen Service an. Und dann machen wir natürlich noch ein paar extra Add-ons und so weiter. Und ob die jetzt richtig sind oder nicht, Umsatz ist Umsatz.
Wobei ich sagen muss, Tripcom rief mich irgendwann mal an, Und ich habe es gar nicht geschnallt, dass das Tripcom ist. Also auf meinem Handy, es war eine Nummer, eine Frankfurter Nummer. Und dann dachte ich, okay, ich rufe mal zurück, weil manchmal kriegt man ja auch komische Anrufe. Ja? Und da habe ich zurückgerufen und dann haben die mir auf Englisch gesagt, ich soll bitte bestätigen, ich soll mir die App runterladen von Tripcom und soll bitte bestätigen, dass ich gesehen habe, dass ein Flug sich verändert. So, das fand ich total nett. Und dann habe ich diese App gehabt und dann habe ich immer gesehen, ach, da haben sich mal um eine halbe Stunde Flüge verändert, im Grunde, weil ich habe es ja ein Jahr im Voraus gebucht gehabt. Aber das fand ich schon auch einen tollen Service, muss ich mal so sagen.
Ja, aber also so grundsätzlich ist das aber halt so, wenn du dann halt tatsächlich einen Service brauchst, dass es oftmals nicht erreichbar sind und du dann für jede Änderung sonst was irgendwas dazu zahlen musst, draufzahlen musst, das ist bei den Airlines direkt natürlich deutlich besser, aber dafür zahlst du halt bei den Airlines direkt auch deutlich mehr. Das muss man halt einfach bewusst sein. Deswegen, also der Preis ist super, deswegen ist das alles richtig gemacht. Wie ist das denn mit deiner Zeitplanung gewesen? Du hast ja diese 10 Wochen gehabt, du hast diese ganzen Destinationen, die du jetzt gerade angesprochen hast, besucht. Du hast ja gesagt, also du hättest gerne in hier und da ein bisschen mehr Zeit gehabt. Wo überall hättest du gerne mehr Zeit gehabt und wie viel Zeit hattest du überall eingeplant?
Ja, die erste Woche war ich mit einer Freundin nach Athen direkt geflogen von Frankfurt. Also da war ich eine Woche mit ihr. Dann ist sie zurückgeflogen und ja, Athen und vor allen Dingen so ein bisschen Athener Umland hätte ich schon auch noch länger genießen können, auch wenn es natürlich so erstmal ein ganz sanfter Start ist. Dann bin ich weiter allein nach Singapur, 4 Tage. Auch da muss ich sagen, hatten mir viele erzählt, ach, Singapur, große, moderne Stadt. Naja, muss man nicht unbedingt. Also ich mochte es gern. Mir hat es Spaß gemacht dort und ich habe mich natürlich auch sehr sicher da gefühlt. Und ich hätte da gern mir noch mehr angeguckt. Das werde ich ja bestimmt noch mal irgendwann auf einer Reise machen. Dann war ich 2,5 Wochen auf Bali und Gelimeno. Das war eben so ein bisschen schwierig durch meine Erkrankung, meinen bakteriellen Infekt, den ich dann auf Gelimeno hatte. Dann 11 Tage in Tokio. Daher wäre ich gerne länger natürlich geblieben, vor allen Dingen noch ein bisschen mehr um Tokio oder ja auch nochmal an die Küste zu fahren oder in die Natur rein. Und dann war ich so gut 4 Wochen in Australien, vor allen Dingen unten in Sydney, Adelaide, Melbourne und dann wieder Sydney. Das war für die Ecke sehr schön, aber natürlich würde ich mir gerne auch nochmal mehr Outback, auch den Norden angucken und am Ende dann 5 Tage in Bangkok. Da sage ich immer, das ist für mich ein bisschen wie nach Hause kommen, weil ich schon oft in Thailand und Bangkok war. Aber trotzdem war auch das irgendwie, wo ich dachte, ach, eigentlich wäre ich noch ein bisschen gern länger geblieben, weil es gerade auch so sehr schön war. Also auch das Klima war gerade ganz angenehm. Ich war ganz oft schon so in der Regenzeit.
Ja.
Und das war diesmal nicht so drückend und einfach super schön zum Entspannen.
Bangkok ist natürlich auch ein echt ein guter Ort, um halt, um es halt irgendwie so austreiben zu lassen, ne? So.
Ja, genau. Bangkok ist ein total schöner Ort, um es ist abzuschließen. Ich habe dann auch mir vorgenommen, die 5 Tage in Bangkok habe ich mich wirklich nur noch treiben lassen zwischen Massage, Pediküre, Maniküre, leckeres Essen, auf einen schönen Markt gehen, Anagar-Küche essen, manchmal einfach mit meinem Reisetagebuch irgendwo rumsitzen, was eintragen. Ja, also das war wirklich nochmal alles so setzen lassen. Und ja, das war richtig schön. Und die nächste Thailand-Reise steht schon bevor.
Ja, dafür ist er wirklich echt total entspannt. 4,5 Wochen Australien ist natürlich eine lange Zeit, wenn man halt 10 Wochen hat. Also die meiste Zeit hast du dort in Down Under verbracht. Und das ist natürlich, erstens ist es ein riesengroßer, es ist ja nicht nur ein Land, es ist ja ein Kontinent. Also und man kann da wirklich viel, viel erleben. Du hast dich für Sydney, Adelaide und Melbourne entschieden, beziehungsweise für New South Wales, South Australia und Victoria. Und da ein bisschen rumgereist. Lass uns ein bisschen Schritt für Schritt diese Reise jetzt mal so durchgehen und in Athen starten. Was ist denn der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum Athen auf deiner Weltreise der Start gewesen ist, das ist ja jetzt nicht so der typische Ort dafür, sondern eher so ein Wochenendtrip.
Ja, genau. Das war eigentlich auch so eine Überlegung, dass ich gedacht hatte, ich würde so gern in Europa starten und habe so überlegt, ach, gern so Mittelmeer, Stadt am Meer. Mitte September habe ich ja gestartet und dachte, ach, da ist bestimmt noch schönes Wetter. Und dann ist einfach Griechenland, Athen war ich noch nie, bisher nur auf Inseln war ich. Und Griechenland dachte ich, ah, nette Menschen, leckerer Wein, leckeres Essen, ja, historische Ausgrabungen, Bauten. Ja, und so ist das eigentlich entstanden, beziehungsweise das, wie gesagt, das mit den Flügen da auch ganz gut gepasst hat. Und ich bis jetzt eigentlich immer nur sehr positive Sachen so mit Griechenland reisen. Also ich war schon auf Santorin und Kreta, bis jetzt nur positive Erfahrungen damit gemacht habe. Und ist auch einfach wirklich eine tolle Stadt.
Okay, und das war dein erstes Mal, glaube ich, in Athen. Die Metropolis angeschaut, ist natürlich auch imposant. Was war dein Plan für die Zeit dort? Hast du da noch Besuch gehabt? Du hast immer mal wieder, genau, müssen wir mal ganz kurz auch nochmal ansprechen, dass du diese 10 Wochen nicht komplett alleine gewesen bist. Hast immer mal wieder Besuch gehabt, die dich halt irgendwie auf dem Weg besucht haben oder halt irgendwie zufällig gleichzeitig irgendwie unterwegs wart und dann habt ihr Zeit miteinander verbracht. Ne? Und der Start halt eben war mit einer Freundin.
Ja, genau. Der Start war mit meiner Freundin. Die ist direkt gleich von Frankfurt mitgeflogen. Und ich hatte später dann auch noch Besuch eine Woche auf Bali von einer Freundin mit ihren erwachsenen Kindern. Und nochmal eine gute Woche von einer Freundin in Tokio. Ja, das hatte sich so ein bisschen bei der Planung ergeben, dass manche einfach Lust hatten, mich da zu besuchen. Und das war auch schön, aber mehr wollte ich dann auch nicht am Besuch. Ich wollte dann auch wirklich Zeit allein verbringen. Und Athen war wirklich erstmal angekommen. Ne? Ich habe ja wirklich erstmal relativ viel auch 25 gearbeitet, fast durchgearbeitet, sage ich mal, um mir diese 10 Wochen freizuschaufeln. Und das war ja so ein bisschen von 120 auf 5 oder so. Und habe mir vorgenommen, also da komme ich erstmal ins Reisen rein, will gar nicht so viel, will mal in die Akropolis, genau. Ich will einfach mal die Stadt auf mich wirken lassen. Ich will mal an so einem Stadtstrand. Also das war wirklich dieses Ankommen und auch erstmal ein bisschen entspannen, weil ich wusste, das ist wirklich, wird auch schon eine harte Umstellung jetzt werden.
Ja, das ist ja, wenn man so viel arbeitet, um sich so eine Reise zu leisten, finanziell und auch zeitlich, dann vergisst man ja oftmals auch sich selbst auf dem Weg dorthin und dann denkt man sich so, ja, okay, das ist dann meine, dafür mache ich es ja, ne? Und dann wird alles gut. Wenn ich einmal unterwegs bin, dann wird alles gut. Und du bist ja auch Psychotherapeutin, du weißt ja bestens Bescheid, dass Gedanken und Dinge alle mitreisen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, das ist ja, dein Ziel war ja dieses, ich möchte mich an das Reisen, an dieses Neue so ein bisschen gewöhnen und langsam starten, vielleicht in einer bekannteren Umgebung, in einer bekannteren Kultur, bevor ich dann in dieses, auch obwohl du schon oft in Thailand und in Bangkok und so weiter gewesen bist, aber bevor du dich in andere Kulturen so hineinstürzt. Und ich finde es ganz interessant, so wie ist das eigentlich gewesen? Weil ich kenne viele Leute, und dazu gehöre ich auch oft auch, dass wenn ich so mit 180 Sachen Vollgas auf ein Ziel losfahre, sobald ich vom Gas runtergehe, erstmal überhaupt nicht mehr klarkomme, vielleicht auch sogar krank werde, weil der Körper sich dann das alles zurücknimmt, was er halt vorher nicht bekommen hat. Wie war das?
Naja, das war ja dann von mir schon so eine gute Überlegung, erstmal in Athen ruhig anzufangen. Aber ich denke nicht umsonst, ich habe ja dann doch schnell mit Singapur und Bali schon auch ein bisschen gepowert, gerade Singapur, wollte ich einfach auch viel sehen und so. Und nicht umsonst, glaube ich, habe ich mir auf Gilimeno dann auch diesen bakteriellen Magen- und Darminfekt reingeholt, weil ich eben vielleicht doch durch dieses Fast-Durcharbeiten in dem Jahr auch doch ganz schön erschöpft war. Und ich habe dann, und auch in Tokio habe ich dann wieder sehr viel mit meiner Freundin gemacht, weil die auch das erste Mal in Japan und Tokio war und viel sehen wollte. Und es war dann in Australien auch so ein Umbruch, erstmal so ins Alleinereisen zu kommen und auch ein bisschen so eine Erschöpfung auch erstmal. Aber da habe ich es dann auch besser geschafft, mit der Zeit mehr mein Tempo zu finden. Ich hatte natürlich Sachen vor, die ich sehen wollte und machen wollte, wie Great Ocean Road und mal ins Weinanbaugebiet bei Adelaide und so weiter, gell? Was man so machen möchte. Aber ich habe mich auch mehr treiben lassen und mehr jeden Tag so in mich reingespürt, auf was ich so Lust habe. Und wie gesagt, ich fand gerade in Australien, war ich dann so gut in meinem Flow, in meinem Tempo, das hätte auch noch ein gut paar Wochen so weitergehen können.
Das ist nämlich immer ganz interessant, ne? Weil ich finde, da gibt es eigentlich keine richtige Empfehlung, weil jeder so auf sich hören muss und auf sich achten muss und so seinen Rhythmus finden muss halt eben auch. Das ist ja für viele kein Alltag. Also Reisen ist zum Beispiel für mich total Alltag. Ich habe dann in anderen Bereichen andere Probleme. Aber den Leuten immer so zu erklären, dass man mal so ein bisschen Piano machen soll, ein bisschen entspannter machen soll, weil Reisen was anderes ist als Urlaub und man kann keine 10 Wochen Urlaub machen. Man kann, ich finde, so 5 bis 7 Tage Urlaub machen. Danach wird es eigentlich fast automatisch, nicht für alle und nicht pauschal, aber dann wird es eigentlich fast automatisch zu einer Reise und dann wird es auch anstrengend.
Ja, also was ich ja wirklich auch um die ganze Welt geschafft habe, das ist mein großes Hobby, ich habe mich um die ganze Welt Thai massieren lassen, genau. Und das ist natürlich auf Bali ist es eine balinesische Massage, aber die ist ein bisschen ähnlich. Und in Bangkok ist natürlich, Bali und Bangkok ist natürlich sehr günstig, aber ich habe es sonst auch überall anders geschafft. Ja, und das ist natürlich immer toll und entspannt einfach sehr. Gell? Es tourt einfach nochmal so von möglichen Reisestress runter.
Ja, aber das ist gut. Das hilft der Entspannung. Das ist dann immer eine Stunde oder in Australien dann 15 Minuten. Aber für das Budget, was du in Bali eine Stunde bekommst, kriegst du halt war ich letztes Jahr in Australien, ich glaube, oder vorletztes Jahr, da war ich halt auch wieder total überrascht. Also ich bin schon oft und viel dort gewesen und wie krass die Preise sich verändert haben auf der ganzen Welt. Aber da halt eben ist am Ende auch eine Insel, ne?
Ja, also Australien fand ich schon auch ganz schön teuer und war erstmal ein bisschen irritiert und dachte, hoffentlich komme ich so mit meinem Budget klar, was ich mir so generell für die Reise gesetzt hatte. Aber ich bin drunter geblieben und ich hatte in Australien überwiegend auch Airbnbs, weil ich auch ein kleines Zuhause haben wollte, wo ich mal kochen kann, wo ich mich auch zurückziehen kann und nicht nur so ein Hotelzimmer und dass ich mir frühs mal mein Porridge machen kann und meinen ersten Milchkaffee und langsam so in den Tag starte.
Ja.
Und das hat es schon alles leichter gemacht, dass es eben doch recht teuer in Australien ist. Aber ich habe immer gesagt zu meinen Freunden, alles, also ich meine, der Wein war teuer, weil hohe Alkoholsteuer und das Essen gehen war teuer und Ausflüge machen war teuer. Aber alles war immer von der Qualität total super, muss ich echt sagen. Und ich fand halt die Australier auch extrem freundlich und sehr kommunikativ. Und bin zum Beispiel in Melbourne auch von meinen Airbnb-Hosts eingeladen worden zum Abendessen. Und wir hatten einen super netten Abend und die waren sehr interessiert, was super Spaß gemacht hat.
Ja, und ich liebe ja Australien. Und Kaffeekultur in den Großstädten, wobei eigentlich sogar auf dem Land ist fast schon mittlerweile auch sehr, 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 sehr gut. Und dein Smashed Avo Toast mit Poached Eggs, das ist einfach, man startet dann ab. Und ist das nicht cool, durch die Welt zu reisen und diese ganzen Kulturen so zu sehen und zu erleben und zu sehen, wie alle anders leben? Ist dir zum Beispiel aufgefallen, wie wahnsinnig früh Australier aufstehen und in den Tag starten?
Selten, weil ich bin eine ziemlich Langschläferin. Von daher war ich meist nicht so früh unterwegs. Aber du hast schon recht, wenn ich mal zum Treffpunkt musste, irgendwo in Sydney oder Melbourne oder so, wo ich so einen Tagesausflug mitgemacht habe, so einen vororganisierten, da war überall schon Betrieb und überall Leute unterwegs. Und genau, ich finde, ja, da ist sehr, ich glaube, den ganzen Tag leben da, würde ich mal sagen.
ich weiß nicht, die, gefühlt steht auf Australien oder zumindest in den Großstädten irgendwie um 5 Uhr auf. Vorm Arbeiten gehen die noch eine Runde surfen, joggen, Radfahren. Ich finde das so krass. Also ich stehe gerne früh auf und ich liebe morgens diese Ruhe. Safari-Guide-technisch muss ich sowieso immer um 4, halb 5 immer aufstehen vor den Gästen und aber ich muss sagen, ich liebe das und das nehme ich halt dann mit, wenn ich dann irgendwie so in Kapstadt oder sonst irgendwo bin, dann nehme ich das mit. Und in Kapstadt ist auch relativ früh in Südafrika, aber Australien, das war immer richtig cool, wenn ich da irgendwo in einer Großstadt unterwegs gewesen bin. Da war einfach immer viel los. Da kann ich mich um 6 Uhr ins Café setzen, kann vorher sogar noch andere Dinge machen. Das ist einfach geil. Und wie war das in dem, das war ja vorher, aber was war das für eine krasse Umstellung von Tokio nach Australien?
Ja, das war schon eine Umstellung. einmal so, ja, man kommt ja wirklich mit, die sind immer super freundlich, die Japaner und so, aber man kommt ja eigentlich nicht so groß persönlich ins Gespräch. Und in Australien ist total schnell, dass man einfach mal, also dass Australier auch einen ansprechen. Also ich hatte das so erlebt, mal ein Surfer, da habe ich das Surfbrett, so ein blaues Surfbrett vor dem Meer und diese Kulisse und Sandstrand fotografiert. Und drehe mich um und dann kommt mir dieser Surfer entgegen und sagt, fragt mich, ob er das Surfbrett nochmal anders für mich platzieren soll, dass es schöner zu meinem Foto passt. Und ich war da richtig ein bisschen huch, wurde rot im Gesicht und habe dann gesagt, no, thank you, it's perfect. Und dann sind wir total nett ins Gespräch gekommen, ja, wo man am besten da, wo die besten Strömungen sind. Ich habe keine Ahnung von Surfen. Oder im Royal Opera House hat mich ein älterer Herr dann in der Pause gefragt, wie mir das moderne Ballett gefällt. Und ich habe ihm dann so erzählt, dass ich das total mag und lieb. Und dann war er so jemand, der sich da super auskannte und hat mir ganz viel erklärt. Und ja, also man kommt unheimlich schnell ins Gespräch. Das ist, oder wie ich schon erzählt habe, mit meinen Hosts, Airbnb-Hosts, die mich da eingeladen haben und sehr interessiert waren. Das erlebt man leider in Japan nicht so. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, Tokio war die Stadt der tollen, sauberen Toiletten und der guten Beschilderung. Also ich finde, da ist echt alles gut. Manchmal fast zu viel ausgewiesen. Gell? Ja, also das ist schon, man erlebt da schon sehr große Unterschiede zwischen den Kulturen.
Wobei ich finde, Tokio ist, da siehst du die Schilder vor lauter Schildern nicht mehr. Also ja, es ist gut ausgeschildert und es ist auch alles ausgeschildert, aber es ist halt wirklich alles ausgeschildert und dann musst du erst das richtige Schild finden. Lass uns mal ein bisschen, so jetzt ein bisschen über das Erlebte, also das, was das mit dir gemacht hat, sprechen. Wie sehr hat dich diese Reise verändert?
Na, ich glaube, einfach mutiger gemacht. Die Reise hat mich schon dahin verändert, nochmal, dass ich mutiger geworden bin. Und auch stolz und zufrieden und glücklich und dankbar, dass ich das gemacht habe, dass ich mir das gestattet und erlaubt habe. Und mutiger, jetzt nicht in dem Sinne nochmal eine Weltreise zu machen, aber alleine mehr nochmal zu reisen. Also ich möchte zum Beispiel total gerne nochmal länger nach Neuseeland oder länger nach Japan, wie gesagt. Und dass ich da jetzt gar nicht mehr unbedingt so gucke. Ich meine, ich reise auch gerne mal mit Freunden oder mit meinem Sohn und seiner Freundin, aber gar nicht mal so zu gucken, wer kommt jetzt mit, sondern dass ich einfach sage, okay, ich möchte das, ich plane das, ich kriege das mit meiner Praxis hin und ich kriege das auch alleine hin. Und das macht mich schon auf jeden Fall, hat mich mutiger gemacht, aber auch irgendwie so dankbar, dass ich es erleben durfte. Und dass es alles auch so super geklappt hat und bis auf dieser bakterielle Infekt, aber Herrgott, es kann ja immer mal passieren auf der Welt, aber dass es alles so super geklappt hat und dass das so gut lief und ich mich mit mir wohlgefühlt habe und dann wirklich ganz toll am Ende auch so richtig schön in Australien in mein Tempo gekommen bin. Da bin ich schon sehr dankbar dafür.
Das ist ja schon was sehr anderes gewesen, als was du vorher gemacht hast.
Nee, in dem Sinne so nicht. Also ich habe mit einer Freundin zusammen Thailand erkundet, aber eben also zusammen. Und sie hatte da viele Erfahrungen. Ich habe Westgrönland, bin ich alleine gereist, habe ich mir aber vororganisieren lassen, also so eine individuelle Reise vororganisieren lassen. Also dieses so komplett über einen langen Zeitraum in fremden Ländern, das habe ich so noch nicht in der Art gemacht. Das war Neuland.
Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen Angst haben vor dem Unbekannten. Es könnte ja auch unglaublich, ich weiß gar nicht, ob die Gefahr immer an allererster Stelle steht. Das ist ja auch alles sehr, sehr einfache und sichere Länder, die du besucht hast. Aber es ist halt eben Angst vor der Überforderung und vor dem Unbekannten, wie man damit umgeht, glaube ich. Wünschst du dir, es früher gemacht zu haben?
Ja, auf alle Fälle. Also, wie gesagt, leider nicht vorher möglich gewesen, aus verschiedenerlei Gründen. Ja. Aber ja, die Erfahrung gemacht zu haben, dass das alles, also ich sage immer heute in Zeiten von Internet, ich sage immer, wie das Menschen vor 30 Jahren gemacht haben, Hut ab. Wirklich. Aber heute in Zeiten von Internet, das ist ja alles wirklich, wirklich einfach. Ja, also diese Erfahrung gemacht zu haben, dass das alles so super gut geht, dass Menschen sehr hilfsbereit auf der ganzen Welt sind, wenn mal was nicht geht. Also, weil, ich meine, passieren ja immer Sachen, ja. Aber da ist die Welt wirklich nett, sag ich mal. Und auch dieses, die Erfahrung zu machen, mal lange mit sich allein zu reisen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war dann in Australien wirklich in so einem Flow. Also so in meinem Tempo. Also das ist total schön.
Jetzt hast du zwei Dinge angesprochen, die ich gerne nacheinander ansprechen möchte. Einmal die Einfachheit des Reisen beziehungsweise des Planen einer Weltreise und dann nochmal dieses Alleinsein später. Ich glaube, ganz viele Leute, die vielleicht auch zuhören, die sich nicht ganz so zutrauen, das zu machen, weil sie denken, es ist so schwer. Und also manche denken vielleicht auch, es ist gefährlich, aber du bist ja auch in Ländern unterwegs gewesen, die ja wirklich super, alle super safe sind. Also die Gefahr ist da eigentlich jetzt nicht so wirklich vorhanden. Aber oftmals der Gedanke so, ah, was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn ich mit der Sprache nicht klarkomme? Was ist, wenn ich mit der Kultur nicht klarkomme? Was ist mit dem Essen? Was ist, also es gibt ja viele verschiedene Ängste und jeder hat so seine eigenen Ängste. Hast du vorher Bedenken gehabt?
Ja, also meine Ängste haben sich auch an so gewissen Punkten festgemacht, war ganz interessant. Die habe ich mir dann immer angeguckt und ich sage immer, ich bin Verfechter vom schlimmsten Fall. Also ich denke es dann zu Ende und dann meistens gibt es ja dafür auch eine Lösung. Und mir war auch klar, die Punkte werden es wahrscheinlich gar nicht merken. So war es dann auch. Also es waren dann andere Punkte. Aber es waren so Ängste wie einen Anschlussflug nicht zu kriegen. Und mit dem Englisch, ich war mal Au-pair in London, aber das ist ja natürlich über 30 Jahre her. Ich habe vorher Englisch mit einer KI mal ein bisschen wieder geübt. Also das war ganz gut, so ein halbes Jahr vorher ein bisschen aufgefrischt.
Ja, ja, und es ging.
Ja, klar.
Also und es ist halt eben, ne? Also die Welt ist gar nicht so schlimm, wie wir alle immer denken. Also unser Kopf ist da wirklich, man darf nicht jedem Gedanken
glauben. Genau so ist es.
Also da bist du ja im das ist ja dein Beruf. Aber ja, man darf nicht immer alles glauben, was man denkt.
Und ich sage immer, manchmal geht es auch nur mit Angst. Also als ich meine Ängste durchgedacht habe, was könnte ich machen, wenn, dann war es irgendwann nur noch so eine Spannung, so zwei Wochen vor Start. Und ich habe dann auch gesagt, oh, jetzt muss ich auch losgehen. Ich kann die Spannung langsam nicht mehr aushalten. Ja? Und war es nur noch so eine innerliche Anspannung. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und dann bin ich los und dann wurde es auch gut. Und dann fällt auch die Spannung ab.
Aber hast du Tipps für alle die, die halt Angst haben und sich selber vielleicht im Weg stehen?
Wie gesagt, ich bin manchmal Verfechter vom schlimmsten Fall. Also ich denke, was kann am schlimmsten passieren? Und dafür gibt es meistens, für Krankheit und Tod gibt es keine Lösung. Aber für alles andere gibt es eine Lösung, sage ich immer. Und dann auch dieses, mir hat immer Frau Winnemuth geholfen. Die hat so schön gesagt, Mut ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Und Mut wird meistens belohnt. Und so ist es auch.
Das ist sehr gut. Ich habe letztens einen Spruch gehört, den habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, dass man nie etwas verlieren kann. You never lose. Entweder man gewinnt oder man hat dazu gelernt.
Oder man hat gelernt. Ich habe zu meinen Patienten, die haben ja alle so mitgefiebert, weil ich da so offen war. Und es hat sogar manche angeregt, mal allein an die Ostsee zu fahren. Ist ja ein Start, ist mal ein Anfang. Gell? Und ich habe immer gesagt, ich werde hinterher klüger sein, ob es eine gute Idee war.
Ja.
Und was auch für mich eine Hilfe war, ich habe immer gesagt, Plan C ist, ich kann jederzeit zurückfliegen.
Ja.
Das werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht machen, aber das könnte ich. Ja. Und das kann ja auch helfen, finde ich.
Absolut, absolut. Gibt einem auch einfach ein bisschen mehr Ruhe im Hinterkopf. Nee, und also ich finde auch, und zum Beispiel, ich finde es extrem, extrem wichtig, dass Menschen reisen, dass Menschen sich in den Flieger tatsächlich setzen, auch wenn es manchmal auch verpönt ist, zu fliegen, aber andere Kulturen, die weit entfernt sind. Nicht eine Kultur, die in der Nähe ist, sondern einfach wirklich was ganz anderes mal zu erleben und zu sehen, wie Menschen leben, wie sie den Alltag beschreiten. Das ist so wichtig. Es gibt einen
und wie
so
viel zufriedener die manchmal sind als wir, die ja hier so gut wie alles haben.
Ah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob man das wirklich so. Ob man das auf Anhieb so mitbekommt.
Nein,
ne?
Also ich das weiß, auch nicht. Es gibt ja auch ganz arme Länder, Mimmels Willen, gell?
Nee, das meine ich auch gar nicht. Ich glaube auch, dass wenn man durch eine deutsche Innenstadt jetzt als Fremder läuft, jetzt auch nicht so unbedingt. Also, es ist immer so schwer. Wenn wir jetzt nach Tokio reisen oder nach Sydney reisen, einfach um die Länder zu bleiben, in denen du jetzt warst, oder durch Athen oder sonst irgendwas, dann hat man natürlich kulturelle Gegebenheiten. Ne? Die Griechen sind vielleicht ein bisschen freundlicher drauf, ein bisschen fröhlicher drauf nach außen hin. Aber wir wissen alle, wie die Wirtschaftslage in Griechenland ist und so weiter. Das kannst du jetzt nicht direkt halt am Treiben der Einkaufsgassen erkennen, genauso wie in anderen Ländern. Und
da hast du recht.
Gleichzeitig ist es halt eben so, dass ich fände es auch immer ganz interessant, oder ich finde es immer ganz interessant, die Sichtweise von Fremden in Deutschland zu erleben, wie sie uns wahrnehmen. Denn wir nehmen uns ja zum Beispiel immer als relativ negativ wahr, ne? Also weil wir uns halt eben auch einfach so kennen. Wir können ja immer nur so gut über uns werten und sprechen, weil wir halt eben ständig in diesem Kosmos unterwegs
sind
und wissen,
in unserer Blase.
Wie wir sind.
Ja.
Das ist ja genauso wie dieses ganze, es gibt ja so eine andere Blase des Auswanderns, wo viele Leute, ne, also ich bin ja auch schon ganz viel auf der ganzen Welt gelebt und in den ersten 2 Jahren ist immer alles ganz, 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 ganz toll im Ausland, weil du natürlich wie in einer neuen Beziehung die rosarote Brille aufhast und dann irgendwann verfärbt sie sich, die Farben verlaufen und dann siehst du halt eben auch die tatsächlichen Probleme im Land, die du halt vorher bei all deinen Testreisen nicht erlebt hast. So, deswegen ist das immer so eine Sache, wenn man halt irgendwo ist, ne?
Ist ja viel komplexer. Was ich nur meine, ist auch, zum Beispiel, als ich allererste Mal in Thailand war, hatte ich meinen größten Koffer mit. Ach übrigens, ich bin mit 16 Kilo geflogen. Ich hatte einen Koffer. Ich hatte keinen Rucksack, also noch einen Tagesrucksack. 16 Kilo, weil ich wusste, ich kann überall waschen oder waschen lassen. Und als ich 2018 das erste Mal in Thailand war, hatte ich meinen größten Koffer und war mit meinem Sohn, der ist nach Neuseeland weitergeflogen zum Work and Travel, in so einem ganz kleinen Boutique-Hotel. Und als wir da raus sind, sagte die Besitzerin, die das geführt hat, oh, sind das all ihre Sachen? Und mir wurde so richtig ein bisschen, ich dachte, wahrscheinlich wird sie so viele Sachen haben, das werden ihre Sachen sein. Und bei mir war das ein Bruchteil von meinen Klamotten, die ich habe. Gell? Also ich finde, das wird einem dann manchmal auch so bewusst, so in unserer Konsumgesellschaft, in der wir ja auch so leben. Gell?
Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal zum Schluss nochmal auf das alleine sein, alleine reisen sprechen. Du hast ja immer mal wieder Freundinnen dabei gehabt, aber zum Schluss halt zum Beispiel in Australien warst du meiner Meinung nach die ganze Zeit alleine. Das sind ja auch viereinhalb Wochen gewesen. Wie gut war das für dich, diese Zeit so unter Fremden und auch alleine zu sein?
Wie gesagt, am Anfang war es erstmal so ein Wechsel von diesen sehr nah in Tokio im Doppelbett zu sein und die ganze Zeit dann auf allein war erstmal so ein bisschen, jetzt bin ich allein, auch so ein bisschen, jetzt fühle ich mich aber einsam und jetzt kann ich es mit niemandem teilen, so, das war auch ein bisschen, kannte ich aber auch von Grönland noch, da war auch dieses Gott, jetzt bin ich hier allein und kann es mit niemandem teilen, aber das ist recht schnell verflogen, fand ich, und dann war das so, dann war ich mit mir in Gesellschaft, sag ich mal. Ich konnte ja auch mal per WhatsApp telefonieren, wenn ich das will, ja. Oder mit Australien reden, wenn ich das will. Oder ich habe Leute kennengelernt und ich fand es eigentlich total schön, dann mit mir allein zu sein und das zu machen, was ich will, wann ich will oder auch nicht.
Ja. Das muss man aber auch erstmal können.
Mhm.
Also, das ist ja auch etwas, was man vielleicht, also es gibt ja verschiedene Lebensphasen und manchmal kann man es nicht. Und aber man kann es auch lernen. Also ich finde, auch ganz interessant, dass man vielleicht das auch als Learning für die zuhören, die vielleicht auch Angst haben, sowas zu machen, dass man vielleicht denkt so, ich kann ja gar nicht, was ist, wenn ich niemanden treffe, wenn ich alleine die ganze Zeit bin? Man kann lernen, alleine zu sein, und man kann auch lernen, glücklich alleine zu sein.
Genau, also Menschen, die das noch nicht so viel gemacht haben, haben gesagt, ach, du wirst doch da Leute kennenlernen. Ich sage, naja, ich habe gesagt, ich bin nicht in Hostels, also weil ich das nicht mehr möchte. Das ist nicht mehr, möchte ich nicht, so viele Menschen und Mehrbettzimmer. Ich bin in Airbnb-Wohnungen, mitten in irgendeinem Wohnhaus, wo Australier wohnen, denen bin ich absolut egal. Also mehr als mal Hallo und so wird da nicht passieren. So war es auch, gell? Aber man kann ja Kontakt suchen, wenn man das möchte. Und dann findet man auch Kontakt. Aber ansonsten war ich schon viel mit mir allein. Aber wie du sagst, das kann man auch üben. Und ich bin auch seit 7 Jahren Single. Ich bin auch viel allein. Also ich habe das viel geübt. Ich kann gut mit mir auch allein sein.
Ja, super. Lass uns, also die Folge war wahnsinnig spannend. Also,
danke.
Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Zum Abschluss, wenn... kannst du mir diesen Satz vervollständigen? Diese Reise hat mir gezeigt,
dass ich alleine auf der Welt sehr gut klarkomme.
Kerstin, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke, danke.
Und deine Geschichte mitgebracht hast und vielleicht dem einen oder anderen Mut gibst, es zu probieren.
Ja, vielen Dank. Ich bin ja Fan von euch. Ich habe mich total gefreut, dass ich eingeladen wurde.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles, alles Gute.
Auch für dich, gell? Tschüss.
Tschüss.